Hallo und herzlich willkommen zu Selfie Time. Wir sind
Henrike
und Amanda.
Wir freuen uns darauf, unsere Sichtweisen rund um das Thema Gesundheit und Achtsamkeit mit dir zu teilen.
Ganz viel Spaß bei deiner Auszeit und hoffentlich neue Impulse für deine Selfie Time. Hallo.
Hallo.
Und herzlich willkommen zur neuen Folge. Ja, das ist die 5. Folge, glaube ich. Das ist krass, wie schnell die Zeit vergeht.
Ja.
Und wir hatten ja letzte Woche schon einen kleinen Teaser, worum es heute geht. Und zwar haben wir uns den ganz plakativen Titel überlegt. Ja, ich bin Physio. Und nein, ich massiere dich nicht. Das ist nämlich ein Klischee, was Henrike und mir des Häufigeren in unserem Physio-Alltag begegnet. Deshalb dachten wir, machen wir doch einmal eine Folge über Klischees, die wir so mitbekommen in der Physiotherapie, die so existieren, und räumen mal auf und schauen, welche Klischees sich vielleicht auch als wahr bewahrheiten und welche nicht stimmen.
Ja, das stimmt. Und vielleicht erkennt sich ja der ein oder andere auch wieder. Vielleicht hat der ein oder andere von den ZuhörerInnen ja auch Physios als Freunde in der Familie, wie auch immer, und denkt das nächste Mal vielleicht auch das ein oder andere Mal mehr über so einen Satz nach. Aber wie gesagt, vielleicht bewahrheiten sich ja auch welche.
Ja, dann also fangen wir am besten doch auch mit diesem Klischee an, so, ne? Also wir beide kennen die Situation, wenn jetzt PhysiotherapeutInnen zuhören, kennen die das bestimmt auch. Patient, Patientin kommt rein, legt sich hin und sagt, ich bin ja hier zur Massage. Und ich versuche dann immer nicht mit den Augen zu rollen, würde gerne mit den Augen rollen und einmal manchmal gegen die Wand klopfen und schreien. Aber das geht ja nicht. Wir sind ja alle nette Menschen. Aber hast du denn eine Idee, woher das kommen könnte, dieses Klischee?
Tatsächlich bin ich mir immer noch unsicher, ob das, also wie lang zurück sozusagen sich das jetzt schon hält, weil ich habe eine Fortbildung für KG-Gerät gemacht und es war ein Herr, der die Fortbildung gegeben hat, ich würde ihn Ende 50 schätzen, und der hatte das zu uns gesagt, dass früher KG wohl noch im Volksmunde für keine Gnade stand. Und da ist wohl immer, also, und eine Physiotherapiepraxis damals auch eine Dusche hatte, weil so unter dem Motto, ne, der Patient muss sich anstrengen, der muss danach duschen. Und das fand ich spannend, dass es scheinbar zu seiner Generation früher schon so war, dass Physiotherapie auch anstrengend war und quasi mit keine Gnade verbunden war. Weil ich hätte immer gedacht, dass es so eine, in Anführungszeichen, moderne Entwicklung ist, dass die Physiotherapie sich hin zu aktiven Maßnahmen entwickelt, was ich ja auch, ich glaube, wir beide gut, richtig und wichtig finden sozusagen, dass sie sich dahin entwickelt. Aber das fand ich tatsächlich spannend, dass es vielleicht auch einfach zwischendurch einen Rückschritt gab. Also vielleicht war die Physiotherapie schon mal aktiver. Und ich weiß es nicht, vielleicht ist es durch die, weiß ich, immer schneller werdende Gesellschaft, dass man weniger sich Zeit für Entspannung einräumt und dann denkt, ach okay, jetzt bin ich ja in dieser Praxis und da ist eine Bank und eine Liege und es ist ganz nett, sich jetzt massieren zu lassen. Oder ob einfach, ich kann es mir nicht erklären. Hast du irgendeine Erklärung, warum sich das so entwickelt haben könnte?
Nee, ich finde das tatsächlich sehr spannend, weil ich eigentlich immer dachte, Physiotherapie war lange vielleicht nur Massage und jetzt durch neue Forschungsmethoden, durch neue Konzepte, die entwickelt werden, gerade so mit Instagram und so, wird immer mehr in Richtung funktionelles Training, aktive Therapie, Übungen. Ich finde, da geht eigentlich eher der Weg hin. Deshalb dachte ich, war vielleicht früher Physiotherapie eher Massage, aber das klingt ja jetzt gerade so, als wäre es irgendwie andersrum gewesen.
Ja. Deshalb. Also ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir ja auch ZuhörerInnen, die uns mal berichten können, die vielleicht früher mal bei der Physiotherapie waren, was sie sagen. Aber ich fand es auch spannend, zumal ja unser Beruf auch, glaube ich, früher medizinischer Bademeister, Masseur so in die Richtung ging und sich ja dann auch erst, ich sag mal, spezialisiert hat in Richtung, dass es den Beruf ja auch immer noch gibt des Masseurs, aber eben auch den Krankengymnast, den Physiotherapeuten. Aber genau, also das frage ich mich tatsächlich auch, ob es mal den anderen Punkt schon gab, wo wir jetzt wieder hingehen. Ich glaube, so oder so entwickeln wir uns da zu einer deutlich fachlich, ich sag mal, besseren Variante unserer selbst sozusagen. Also ich glaube, selbst wenn es früher schon mal aktiv war, war es doch häufig eher mit Gymnastik verbunden. Also ne, so dieses typische auf dem Petsball und Theraband. Genau, den Übungen. Und da, glaube ich, entwickeln wir uns doch schon, wie du schon sagst, ne, funktionelles Training einfach zu einem sehr wichtigen Ansatz die Physiotherapie neu zu gestalten.
Ja, aber um vielleicht mal mit dem Klischee aufzuräumen, natürlich haben passive Maßnahmen, haben wir ja auch letzte Woche schon drüber gesprochen, ihre Sinnhaftigkeit, aber es ist tatsächlich so, ist vielleicht ganz spannend für die ZuhörerInnen, wenn ein Problem da ist, dann bringt eine reine Massage oft alleine nichts. Also wenn irgendwie zum Beispiel ein verspannter Schulter-Nackenbereich braucht, häufig sind die Muskeln, die sich da oben befinden, auch einfach zu schwach und können das gar nicht halten, was sie halten müssen, und müssen auch trainiert werden, um dauerhaft die Beschwerden irgendwie besser zu machen. Deshalb eine Massage alleine kann man mal machen. Das ist, finde ich, präventiv immer ganz gut, auch wenn man irgendwie alle paar Monate mal zur Massage geht. Ja. Aber physiotherapeutisch macht es oft keinen Sinn, vor allem nicht in der ersten Behandlung einfach nur drauf loszumassieren, sondern wir befunden erstmal, wir gucken, was ist denn überhaupt das Problem, und dann behandeln wir halt befundgerecht. Deshalb, falls jetzt unter den ZuhörerInnen jemand dabei ist, der das schon mal so gemacht hat, vielleicht das nächste Mal erstmal hinsetzen, noch nicht ausziehen und erstmal warten, was der Therapeut, die Therapeutin sagt.
Ja, ich finde das, was du sagst, ist halt auch total wichtig, also mit der Befunderhebung. Wenn wir jetzt mal beim Schulter-Nacken-Syndrom sozusagen bleiben, das ist ja auch so der Klassiker, was dann auf dem Rezept steht, wenn jemand den Schulter-Nacken-Bereich massiert haben möchte sozusagen, dann steht da ja häufig Schulter-Nacken-Syndrom drauf. Das ist ja erstmal in Anführungszeichen nur eine Diagnose, die dann der Orthopäde eben gestellt hat, manchmal auch der Hausarzt. Und wir wissen ja aber noch überhaupt nicht, was steckt dahinter, ne? Also macht das zum Beispiel ausstrahlende Kopfschmerzen, macht das eher Schulterbeschwerden? Also da kann ja ganz viel hinterstecken. Und deswegen finde ich das genau wichtig, was du sagst, dass wir erstmal wirklich einen Befund erheben und auch gucken, welche Funktion ist gegebenenfalls eingeschränkt? Wie wirkt sich das vielleicht auch im Alltag aus? Gibt es irgendwelche Einschränkungen, Bewegungen, die der Patient oder die Patientin dadurch vielleicht nicht mehr machen kann? Und da dann eben auch gezielt anzuknüpfen und zu sagen, okay, genau diese Funktion müssen wir halt wiedererlangen, und dafür bringt es nichts, wenn ich nur, ne, Betonung liegt auf, wenn ich nur da massiere, sondern vor allem ist es eben auch wichtig, genau diese Funktion dann zu trainieren, zu beüben und zu sagen, okay, wir gehen auch in die Aktivität, in die Alltagssituation sozusagen, und ja, üben da eben, was halt nicht mehr funktioniert, und schulen den Patienten, damit er auch dann eben in Zukunft sich selber damit helfen kann sozusagen.
Ja, und das ist ja auch das, was man in Studien rausgefunden hat, ne, um nochmal den Bogen zur letzten Folge zu schlagen. So, das, was wir im Studium auch lernen, dass das eben die effektivere und nachhaltigere Methode ist, ne, weil wir wollen den Patienten ja im Optimalfall, nicht aus wirtschaftlicher Sicht nicht, aber aus unserer therapeutischen Sicht wollen wir den nicht wiedersehen, so, sondern wir wollen, dass er sich dann
genau,
selber kann. Ja. Ja. Sehr gut. Wollen wir
genau, also in dem Sinne halt wirklich auch quasi die Ursache zu behandeln. Ne? Ich glaube, das ist das, was es dann nachhaltig macht, dass wir eben nicht das Symptom, also den Nackenschmerz, ja, der verbessert sich durch die Massage meistens so für einen halben Tag. Das sehe ich auch ein. Das geht mir genauso. Also wenn mein Nacken massiert wird, geht es dem auch erstmal besser. Das ist total angenehm. Aber ja, es ist halt eben keine langfristige, nachhaltige Verbesserung, weil halt die Ursache zum Beispiel, ne, eine Fehlhaltung mit von der Körperhaltung her, weil das eben nicht bekämpft wird, sondern einfach nur das Symptom sozusagen.
Ja. Genau, dazu habe ich tatsächlich gerade ein Klischee, was sehr gut passt, wenn du von zwischen Symptom und Ursache, vielleicht springen wir mal dahin.
Ja.
Und zwar habe ich häufiger Patienten, die sagen, wenn ich die behandle, oh, mir tut aber die Schulter weh, warum behandelst du jetzt meine Wirbelsäule oder so, ne? Und das passt, finde ich, genau dazu, weil unser Körper ist ein komplexes System. Da, wo ich Schmerzen habe, ist nicht oder ist oft nicht die Ursache meiner Probleme. Und häufig bei Schulterproblemen ist vielleicht die Ursache in der Brustwirbelsäule, in der Halswirbelsäule. Natürlich kann es auch die Schulter sein, aber das ist halt genau das. Ich gucke halt, wo ist die Ursache, und gehe erstmal dahin. Und das kann sein, dass die Schmerzen, weiß ich nicht, an der Schulter, am Knie sind, und ich behandle aber was ganz anderes. Und da muss man vielleicht auch dem Therapeut, der Therapeutin ein bisschen mehr Vertrauen entgegenbringen, oder ja.
Ja, das stimmt. Und dieses Vertrauen können wir uns vielleicht ja in Zukunft noch mehr erarbeiten, indem wir halt noch mehr begründen sozusagen, dass das, was wir machen, eben auch Hand und Fuß hat. Also ich finde es zwar schade, dass es nötig ist sozusagen, dass man uns nur vertraut, wenn wir es auch beweisen, aber ich glaube, das ist eben auch, um da auch, wie du schon sagst, nochmal den Bogen zum letzten Mal, wo wir über Studium gesprochen haben, zu spannen, warum eben dieses Studium auch so wichtig ist, um einfach wirklich Forschungsergebnisse Ergebnisse zu haben und zu sagen, hier die Brustwirbelsäulen oder ne, die Verbesserung zum Beispiel von der Streckung der Wirbelsäule verbessert eben auch in der Schulter die hohe Armhebung zum Beispiel. Also das sind ja so Sachen, das ist für uns logisch, dass das zusammenhängt, aber für einen Patienten und für Patientin vielleicht nicht. Und da dann aber auch wirklich, ne, dass wir aufklären, aber der Patient auch offen ist. Der muss offen sein, das überhaupt verstehen zu wollen und sich da dann auch an anderer Stelle vielleicht behandeln zu lassen, auch wenn es da nicht wehtut.
Ja. Das stimmt, ja. Hast du denn noch ein Klischee, was dir häufig begegnet?
Ja, tatsächlich. Das passt auch wieder zu dem Massagethema. Ich habe das recht häufig, dass dann gesagt wird, oh, ihr Partner oder ihr Partnerin oder wie auch immer, Familie, Freunde, die müssen ja Glück haben. Die werden bestimmt nur massiert.
Ja, das höre ich auch so, wo ich so mir auch immer oft.
Ja, wo man sich so denkt, okay, also ich weiß nicht, wie das mit anderen Berufen ist. Klar, bestimmt sind pädagogische Leute auch im Alltag oft pädagogisch, ich weiß es nicht. Und ja, wir achten wahrscheinlich auch des Öfteren mal auf die Körperhaltung oder auf wie Bewegungen ausgeführt werden bei unseren Mitmenschen. Aber ich habe da nicht das Bedürfnis, da sofort zu therapieren und zu behandeln. Also wenn mich jemand fragt, okay, aber dann auch gerne bitte in die Praxis kommen. Also ne, aber nein, um mit dem Klischee aufzuräumen, mein Partner wird, glaube ich, weniger massiert, als dass er mich massiert. Okay. Weil ich einfach nach so einem nach so einem anstrengenden Tag doch auch fertig bin. Und ja, mir tut es dann auch gut zur Entspannung, mal massiert zu werden. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Massierst du viel dein Umfeld?
Ja, also schon ein bisschen. Also ich glaube, bei mir stimmt das Klischee auch ein bisschen. Also es wird jetzt wieder weniger, aber gerade am Anfang, als ich angefangen zu arbeiten habe, fand ich das auch schon ganz gut, wenn Freunde mich Sachen gefragt haben, weil ich dann halt Dinge ausprobieren konnte. Ne? Das war dann nicht unbedingt immer Massage, aber ja, also ist auch bei meinem Partner so, der hat ja auch einen körperlichen Job, also ist ja also Profisportler und deshalb behandle ich den tatsächlich schon relativ häufig und massiere ihn auch häufiger als er mich, aber das ist vielleicht eine Ausnahme.
Also Behandlung habe ich jetzt auch nicht so ein Problem mit, oder das mache ich auch auf jeden Fall. Oder ne, so unter Kollegen zum Beispiel hat man das ja auch häufiger mal. Ich arbeite ja auch im Fitnessstudio, da auch einige Fußballer zum Beispiel, da habe ich auch schon ne, oft mal mir das Knie angeguckt oder ne, dann zum Beispiel auch mal ein Kinesiotape geklebt oder etc. Das mache ich auch gern, wie du sagst, weil man da eben auch gut üben kann. Aber so dieses Klassische, dass ich dann hier meine eigene Behandlungsbank habe, die aufstelle, um die Leute hier im Alltag noch zu massieren, nee.
Nee, unsere Hände sind ja auch, ne, wie du auch schon gesagt hast, das ist halt ein körperlicher, anstrengender Job. Wir wollen auch mal Feierabend haben irgendwann.
Genau.
Ja.
Ja, aber das passt vielleicht auch dazu, dass das so eine kleine Art Berufskrankheit ist, dass man so auf der Straße ganz gerne mal so einen Gang beurteilt, so ein Gangbild. Fällt mir jetzt gerade noch ein, also das, ich habe neulich mit unserem Hausmeister gesprochen, der hat irgendwie gesagt, beziehungsweise nee, es war ein Mitglied, also ein Fitnessstudio-Mitglied, der hat gesagt, hier, da bei eurer Regenrinne, da ist irgendwas nicht richtig, und ich sage, woher weißt du das so unter dem Motto, und er sagt, ja, wenn man das jahrelang im Beruf gemacht hat, da hat man da einen Blick für, und dann sage ich, ja, das ist wahrscheinlich wie, dass wir auf die Beinachsen achten, wenn jemand läuft oder so, ne, also ich habe das oft in der Stadt, dass ich denke, oh Gott, da muss aber mal jemand seine Abduktoren trainieren, so.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das kann man aber in keinem Beruf richtig abschalten. Ne? Also alles, was mit Menschen zu tun hat, ich glaube, da geht man Hand in Hand.
Ja,
vielleicht räumen wir noch mit einem weiteren Klischee auf. Und zwar höre ich auch häufig, ja, ihr seid ja alle so sportlich, ihr habt so eine gute Haltung, ihr bewegt euch richtig viel in unserem Job. Und ich denke immer so, also während der Arbeit sitze ich tatsächlich auch relativ viel und sitze relativ viel vorne übergebeugt und bringe irgendwie Druck auf die Stelle, die ich gerade behandle oder so. Also klar habe ich auch aktive Therapie, wo wir beide ja auch ein Fan von sind, aber trotzdem sitze ich auch sehr viel und chill mich auch abends gerne mal auf die Couch und dann ist es mir auch egal, wie ich sitze. Also ich habe, glaube ich, auch nicht so eine gute Haltung. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Geht mir genauso. Und wer definiert da auch schon wieder eine gute Haltung? Ne? Also ja, wir haben da alle dann direkt so dieses Bild von diesem stolzen Brust raus und uns zieht jemand am Kopf den Faden hoch, Bild im Kopf. Aber das ist ja auch schon längst quasi bewiesen, dass das eben nicht so sein muss. Ne? Also wir können...
Auch ein Klischee.
auch ein Klischee, ja, dass es die eine Haltung gibt, wie man sitzen muss, wie man stehen muss, etc., wie man sich bewegen muss, wie man heben muss, sich bücken muss. Ja. Aber nein, um da auch vielleicht an die ZuhörerInnen den Druck rauszunehmen, ihr dürft auch mal krumm auf dem Stuhl sitzen, ihr dürft euch aufs Sofa lümmeln, Hauptsache ihr bewegt euch, Hauptsache euer Apparat bleibt beweglich und in Schwung, dann macht es auch der Wirbelsäule nichts aus, krumm zu sitzen, weil die darf sich krümmen, dafür wurde sie angelegt. Es ist okay. Das stimmt. genau. Ja, das mit der Haltung ist vielleicht auch mal ein gutes Podcast-Thema, fällt mir gerade auf.
Ja, darüber können wir mal sprechen, weil da gibt es auch viele Mythen, ne? Also auch viele Klischees und Mythen, jetzt nicht unserer Profession gegenüber, aber ja, viele Dinge, mit denen man mal aufräumen könnte. Können wir uns mal vormerken.
Ich überlege gerade, ob wir in der Richtung noch ein Klischee haben. Also ich habe auf jeden Fall noch ein anderes Klischee, was so in Richtung unserem Berufsalltag geht, und zwar ist das die Kleidung.
Ja, liebe ich.
Und ich würde mal behaupten, da widersprechen wir auch beide nicht. Also so das typische Klischee, ihr rennt den ganzen Tag in Sportklamotten rum. Ja, und ich liebe es.
Ja, ich bin tatsächlich gestern das erste Mal in Jeans zur Arbeit gegangen. Es war so eine ganz bequeme Jeans und so, und ich konnte mich darin auch gut bewegen, aber ich habe mich irgendwie komisch gefühlt, und ich habe, also als ich aus dem Haus bin, dachte ich, ja, eine Jeans mal wieder, keine Jogginghose, keine Leggings, ich brauche jetzt eine Jeans, und dann war ich da und dachte so, nee, ich brauche wieder meine Jogginghose.
Bei mir ist es tatsächlich auch so, also normalerweise habe ich immer so, ne, Sportleggings oder sowas an, und dann das T-Shirt ist ja sowieso eben von der Arbeit gestellt, und ich habe immer eine Spätschicht, die ist dienstags, wo ich bis 20 Uhr arbeite, und erst recht, wenn es jetzt dann dunkel ist abends, das ist immer mein Jogginghosentag, also da ziehe ich dann tatsächlich wirklich immer eine Jogginghose an, noch nicht mal so eine Sporthose, sondern eine Jogginghose, und es ist okay so und es ist schön so, und ich glaube auch mit ein Grund, warum ich den Job gewählt habe, die Berufskleidung.
Ja, voll. Berufskleidung ist echt top bei uns.
Ja, das stimmt. Ja, hast du noch eins?
Ja, ich höre oft so, genau da tut's weh. Sie wissen ja genau, wo sie drücken müssen. Sie haben ja Zauberhände. Das ist ja super. Und so, man wird manchmal so in den Himmel gelobt. Und ich denke so, also ja, ich weiß schon, was ich tue. Und ich mache meinen Job bestimmt auch das öfter mal ganz gut. Aber das ist halt eigentlich nur Anatomie. Also das ist halt mein anatomisches Wissen. Ich weiß, wo der Muskel ist, deshalb drücke ich da halt dann drauf, wenn ich merke, der hat eine Verhärtung oder keine Ahnung, ne?
Ja, und schade eigentlich, dass es auf so Zauberhände zurückgeführt wird, ne? Also ich stelle mir das dann immer vor, als ob die denken so, weiß ich nicht, das Problem ist ein Magnet und meine Hand ist ein Magnet und wir werden angezogen und ich kann halt zaubern, dass ich diesen Punkt direkt finde. Ist ja auch irgendwie schön, dass die denken, dass wir so da magisch sind, aber wie du schon sagst, wenn man sich vorher einen guten Befund erhoben hat und sich schon so im Kopf denkt, ich denke mal in Richtung dem und dem Muskel und es könnte der und der Punkt sein, ja, dann hat man eben halt auch oft Glück, dass man ihn eben direkt erwischt. Und das hat dann aber, wie du schon sagst, vor allem was mit anatomischem Wissen und vielleicht auch Erfahrung zu tun. Und weil es sind ja häufig ähnliche Punkte, ne? Das muss man auch ehrlich sagen.
Ja, also, es sind auch häufig ähnliche Muskeln. Also wir haben ja in der Gesellschaft, darüber können wir vielleicht auch mal eine Folge machen, es gibt ja so die Top 5 Krankheitsbilder, die wir behandeln. Also es gibt so Krankheiten oder Beschwerdebilder, die wir, weiß nicht, jeden Tag 5-mal behandeln. Und wenn du es dann 5-mal behandelt hast, ist es einfach oft ein ähnliches Muster, das sich durchzieht. Deshalb wissen wir es auch. Ja. Aber mir ist noch ein...
Was dazu? Ja. Ich habe auch noch eins, was dazu passt.
Ja, dann sag raus.
Und zwar habe ich das auch tatsächlich bei Schulter-Nackenbehandlungen oft, auch bei anderen, aber da am meisten. Man setzt so gerade mit den Händen an, macht so die erste Ausstreichung den Nacken entlang, wenn man tatsächlich eine detonisierende Massagebehandlung macht. Und dann immer direkt, oh, ist fest, oder?
Ja, stimmt. Also
immer so diese Bestätigungsfrage, das ist doch hart wie Beton, oder? Und dann denke ich immer so, okay, was willst du jetzt von mir hören? Also soll ich das bestätigen? Soll ich jetzt sagen, ja, das ist knochenhart, dann freuen sie sich? Oder, ne, ich weiß es nicht. Oder soll ich sagen, ach nö, es ist eigentlich ganz butterweich, sie sind geheilt, sie können gehen. Also tatsächlich inzwischen sage ich das dann auch ehrlich, dass ich sage, also erstens kann ein Gewebe total fest sein, subjektiv für mich, und sie haben überhaupt keine Probleme damit, ne? Das muss nicht immer quasi eine Wechselwirkung sein, nur weil es fest ist, dass es halt auch Probleme macht oder Schmerzen bereitet. Und vor allem auch andersrum, ich weiß ja auch nicht, wie es bei dem Patienten vor den Beschwerden war. Ne, war es da vielleicht total locker und jetzt ist es tatsächlich fest. Also ich kenne den Patienten oder die Patientin noch gar nicht und das Gewebe. Und erstens, und drittens noch, nee, ich bin ja auch bei der Ausstreichung. Ich kann ja eigentlich noch gar nicht viel über dieses Gewebe sagen, weil ich habe einfach gerade erst Kontakt aufgenommen, erstmal gewärmt so, ne, und dann immer schon, oh, ist fest, ne?
Ja, das stimmt. Das sind die Leute sind auch, also das ist wie so eine Erwartungshaltung, gell? Ich habe wirklich Probleme und du bestätigst mir das jetzt. So, also das
ja,
ist,
genau.
Also für die ZuhörerInnen vielleicht noch einen Tonus, also eine Spannung in einem Gewebe heißt nicht gleich Schmerz oder es ist schlecht. Wir haben alle eine eigene Physiologie, unser Körper funktioniert ganz individuell und das ist kein Grund irgendwie auch zu kommen. Ich hatte auch vor kurzem jemanden, der kam, ja, mir wurde gesagt, mein Schulter-Nackenbereich ist fest und ich habe ich gefragt, und hast du denn Schmerzen, hast du Beschwerden? Er so, nee, und ich ja. So... Warum bist du dann hier? Also
ja,
na, es ist ja. Schön, dass du vielleicht präventiv kommst. Ne? Wir haben dann auch ein paar Sachen
halt
gefunden. Und natürlich kann man präventiv arbeiten, aber nur weil was fest ist, heißt es nicht, dass es unbedingt jetzt gerade schlecht ist oder schmerzhaft ist.
Genau,
oder so, ne?
Ja. Genau, das ist das, was du sagst. Ne? Es ist halt total individuell und der Grundtonus von jedem Menschen ist eben anders. Also ich meine, allein vielleicht macht das ein bisschen deutlich, es gibt diese schlaksigen Typen Menschen, ne? Wenn die durch die Stadt laufen, da siehst du schon, die haben irgendwie wenig Körperspannung und das muss nicht schlecht sein, sondern das ist einfach deren Grundtonus und deren Organismus kennt es schon immer so und das ist dann auch okay für den Organismus. Und dann gibt es aber auch die so, ja, einfach sehr fest, steif quasi durch die Gegend laufen, was aber auch nicht schlecht ist, ne? Sondern was eben dann auch deren Grundtonus sozusagen ist. Und es ist erst schlecht, wenn es eben in eine Beschwerde übergeht. Und dann muss man gucken, woran liegt es? War das schon immer so, etc.? Wie können wir es behandeln? Und ab dann wird es komplex und unser Job.
Genau. Und was mir zu diesem Thema mit den Zauberhänden noch eingefallen ist, ich kenne das auch in die andere Richtung. Also, dass ich auch häufig Leute haben, ja, jetzt hat mir der Arzt schon wieder Physiotherapie verschrieben, aber das bringt doch alles gar nichts und ihr wisst doch gar nicht, was es ist und so. Und dazu fällt mir noch ein, wenn man vielleicht da so ein bisschen voreingenommen ist und vielleicht nicht sicher ist, ob man hingehen muss, es muss auch immer passen. Also es ist tatsächlich nicht so einfach, den richtigen Therapeuten für das richtige Beschwerdebild, der Zeitpunkt muss passen. Es gibt nicht nur eine Ursachenmöglichkeit, es gibt oft 5 Ursachenmöglichkeiten. Man muss alles ausprobieren. Wir haben keinen Röntgenblick und so. Das finde ich vielleicht auch noch ganz spannend, irgendwie das mal zu erwähnen.
Ja, und vor allem auch die eigenen Ressourcen müssen halt auch dazu passen. Ne? Also wenn ich zur Physiotherapie gehe und aber gerade in einer absolut stressigen Lebensphase stecke, dann kann es tatsächlich sein, dass es mal 2-3 Rezepte dauert, bis sich was verändert, weil ich vielleicht selber gerade nicht viel geben kann. Und dann ist es vielleicht auch wirklich erstmal die Detonisierung in diesem Körper, erstmal irgendwie auch Ruhe und Entspannung reinzubringen. Natürlich, wenn da jemand komplett gestresst ankommt, mache ich dann nicht noch mehr aktivierende Maßnahmen mit demjenigen, sondern dann gibt es auch gute Entspannungstechniken. Aber dann kann es halt sein, dass wir erstmal 3-4 Einheiten auch brauchen, um da überhaupt erstmal, ne, Ruhe reinzubringen, vielleicht auch, ne, in Richtung Sympathikus zu dämpfen und einfach erstmal, ja, Entspannung. Und dann kann es auch sein, dass vielleicht sich im Leben wieder was verändert und man dann auch in Richtung Aktivität geht. Aber wie gesagt, ein Patient kann und darf von uns nicht erwarten, dass es nach 6 Mal gut ist, wenn er selber nichts da reingibt. Und deswegen, wie du schon sagst, da vielleicht auch den Stress an euch selber rausnehmen sozusagen. Wir haben eben nicht die Zauberhände. Es kann nicht nach 6 Mal gut sein, wenn ihr selber nichts gebt. Wenn ihr einmal 20 Minuten kommt, dann nein, haben wir eben nicht die Zauberhände, sondern ihr dürft auch gern selbst aktiv werden. Und das kann eben manchmal sein, dass das in Lebensphasen nicht passt. Und dann muss man halt gucken, ne? Mache ich vielleicht das nächste Rezept erst in 3 Monaten, wenn sich irgendwas im Leben wieder entspannt hat.
Ja,
zum Beispiel.
Da darf man dann als Therapeutin das auch ehrlich sagen. Ne? Also ich habe das auch schon gemacht, dass ich auch, oder manchmal hatte ich den Eindruck, ich bin gerade nicht die richtige Therapeutin, weil die Art, wie ich arbeite, nicht ist, oder die suchen vielleicht eher einen Chiropraktiker oder so, und habe dann auch gesagt, so, nee, das passt hier gerade irgendwie nicht und ich glaube, für ihre Beschwerden ist jemand anderes besser. Und ich bin da aber eher auf positive Rückmeldungen gestoßen als auf negative, weil die das eher gut finden. Deshalb auch, falls Therapeuten zuhören oder nicht, ne? Also seid da ruhig ehrlich und sprecht einfach mit den PatientInnen drüber. Die verstehen das schon oft, ne?
Definitiv, ja. Ja, da bin ich voll bei dir. Ja, hast du sonst noch ein Klischee?
Ich glaube, mir fällt gerade tatsächlich nichts mehr ein. Aber wir können bestimmt in ein paar Monaten noch mal eine Folge machen und dann fallen mir wieder 5 neue Klischees ein. Oder hast du noch
was? Mit Sicherheit, ja. Nee, ich habe tatsächlich auch nichts mehr. Das waren, glaube ich, echt so die Klassiker jetzt. Natürlich begegnet man immer wieder auch so Klischees, die vielleicht einzelne individuelle Menschen einem gegenüber haben. Das basiert natürlich immer darauf, was für Erfahrungen man schon mit Physios gemacht hat. Ich glaube auch dieses, ne, ja, massierst ja eh nur, das ist auch je nachdem, welche Erfahrungen und auch vielleicht welche Anspruchshaltung man selber an den Physio oder an die Physio hat. Es gibt auch genügend Patienten, die kannst du jagen damit, da irgendwie rumzuliegen auf der Bank. Die wollen, dass wir was
aktives. Ja, die musst machen, du eher dazu zwingen, auf die Bank zu gehen.
Ja, genau. Ja, gibt es auch, definitiv.
Und
ja,
das sind halt Klischees, ne? Also das ist vielleicht jetzt auch teilweise überspitzt dargestellt. Natürlich denkt nicht jeder so. Das ist also nochmal ganz wichtig zu sagen. Wir denken nicht, das dass jeder Patient so ist. Aber genau, es sind halt Klischees, ja, die uns schon häufiger mal begegnen. Und
ja, und wo man auch inzwischen schon teilweise Geschichten schreiben kann. Also vielleicht das noch abschließend so als kleine Anekdote. Es kam eine Patientin, ich stand vorne an der Rezeption, wo ich eigentlich nicht bin, weil wir eine Rezeptions- oder eine Kraft haben, die da eben sitzt und auch die Unterschriften einsammelt, in Anführungszeichen. Aber ich war da gerade durch Zufall da und diese Patientin kam rein und fragte nach einem Stift. Und dann sagte unsere Rezeptionistin, wofür brauchen Sie denn einen Stift? So, sie dachte, irgendwas unterschreiben oder aufschreiben. Und dann sagte sie, ja, möglichst einen langen. Ich muss damit meine Haare hochbinden, weil ich werde ja gleich massiert.
Oh ja.
Und ich dachte schon so, okay, also erstens, wenn du den Anspruch hast, dann bring dir gefälligst einen Haargummi mit oder eine Klemme oder irgendwas und nicht irgendwie einen Stift, um den da reinzuschieben. Und dann hat tatsächlich die Rezeptionistin auch super reagiert und hat dann gesagt, aber Sie haben doch hier KG stehen, so ein Motto, ob ein Termin im Kalender falsch ist, weil wir bieten ja auch Wellnessmassagen an. Und dann sagte sie, ja, das ist doch das Gleiche. Und dann hat sie gesagt, okay, das diskutieren Sie besser mit Ihrer zuständigen Therapeutin. Ja.
Das fand ich sehr, also sehr gut reagiert von eurer Rezeptionistin, ne?
Total. Die sind da inzwischen auch echt richtig gut, ja, ich sag mal, geschult in Anführungszeichen, weil sie das von uns ja auch kennen, dass es einfach uns oft begegnet. Und dann inzwischen auch immer, ja, das können Sie ja noch mit Ihrer Therapeutin besprechen. So. Ja, da gehen die schon mal dann mit so einer Laune in den Therapieraum. Nein, Spaß. Ja. Wie gesagt, alles nur überspitzt dargestellt. Okay. Ja, es waren ja jetzt eher so Klischees, aber hast du trotzdem eine Erkenntnis der Folge? Ist vielleicht heute ein bisschen schwieriger, aber vielleicht gibt es irgendwas.
Also ich finde es spannend, weil wir arbeiten ja in zwei verschiedenen Städten, in zwei verschiedenen Einrichtungen, aber meine Erkenntnis ist eigentlich, dass diese Klischees sich ja dann doch durchsetzen, weil wir ja beide eigentlich die gleichen, also uns begegnen beiden die gleichen Klischees, und das fand ich irgendwie, finde ich irgendwie spannend, weil es ja dann doch auch übergreifend ist, ne? Also das finde ich irgendwie doch ganz spannend. Und das mit dem Massieren, dass wir uns da vielleicht ein bisschen unterscheiden, fand ich auch ganz spannend.
Das wäre tatsächlich auch meine Erkenntnis, ja. Ja, das ist auch meine, dass du tatsächlich, ne, wirklich viel im Alltag auch sagst, so hier und da. Vielleicht liegt es aber auch an meinem Umfeld, dass es gar nicht so eingefordert wird. Also ich glaube schon, dass wenn man mich fragen würde, ich da auch ja sagen würde, ne? Also, aber ja, wahrscheinlich wird es gar nicht so eingefordert. Vielleicht ist das ja. Aber das war tatsächlich auch meine Erkenntnis, dass es da einen Unterschied gibt. Aber was du sagst, ist, dass so wahrscheinlich auch deutschlandweit die gleichen Klischees sind. Das glaube ich wohl auch, ja.
Aber dann passt das This or That ja ganz gut dazu, dass wir uns überlegt haben. Vielleicht hast du es jetzt auch schon beantwortet, aber massierst du lieber oder wirst du lieber massiert?
ich werde tatsächlich lieber massiert. Also sagen wir es so, ich massiere auch total gerne Menschen, vor allem wenn die das zur Entspannung wollen, also wenn die bei uns wirklich, ne, in die Praxis kommen. Wie gesagt, wir bieten das ja für Selbstzahler an, wellnessmäßig. Ich finde es großartig, wenn dann zum Beispiel so eine Mami kommt und sich einfach eine Me-Time, eine Auszeit gönnt, und ich kenne so grob den Hintergrund, weil ich vielleicht gesehen habe, die hat gerade das Kleine dann an den Mann abgegeben, und dann kommt sie mit mir mit und dann so 40 Minuten Auszeit. Das finde ich ganz toll, wenn ich das ihr geben darf sozusagen. Also es soll jetzt nicht heißen, dass ich nicht gern selber massiere, aber ich werde einfach unheimlich gern massiert. Also ich weiß, ich kann das total genießen. Das ist ja auch nicht bei jedem so, aber ich finde es total angenehm und mich bringt es auch gut runter. Und
ja. Das ist ja auch schön. Wie ist es bei dir? Tatsächlich massiere ich lieber. Ich werde nicht gern massiert. Ich mochte das noch nie, weil ich nicht so gut, ich kann nicht so gut lange ruhig liegen, oder ich finde das dann unbequem. Und jetzt inzwischen denke ich oft, wenn mich jemand massiert, so, nee, geh doch mal lieber dahin, und nee, also ich bin einfach auch keine gute Massagekundin oder so. Ich bin also schrecklich vielleicht nicht, aber ja. Und ich massiere dann lieber selber, weil ich für mich ist es wie eine Meditation. Also
das kann ich verstehen, ja.
Es ist dann auch nur, wenn sich der Patient, die Patientin oder die Person, die ich massiere, sich hinlegt, nicht mit mir redet und ich dann völlig abtauchen kann. Ja. Und dann bin ich so, jetzt bin ich auf diesem Muskel, ah, da spüre ich eine Verhärtung. Und dann bin ich wie in so einer, und danach fühle ich mich entspannt. Das ist richtig verrückt. Aber ja.
Also mental ist das bei mir auch definitiv so. Deswegen sage ich auch, also wenn ich dann das mache und auch wirklich weiß, derjenige macht das nicht, weil er seine Schulterschmerzen wegkriegen möchte, sondern weil er Entspannung möchte, dann entspannt mich das auch total. Mental, körperlich finde ich Massieren tatsächlich auch recht anstrengend. Also wenn man ja doch auch viel Gewicht reingeben muss und vom Rücken auch ein bisschen halten muss. Aber da stimme ich dir zu mit dieser Meditation. Und die Gedanken schweifen auch echt manchmal total ab. Voll. Das finde ich angenehm, ja. Mhm. Okay. Ich wollte eben noch eine Sache fragen. Weißt du, ob du früher so als Kind oder so oft massiert wurdest? Vielleicht, also manchmal hängt es ja auch damit zusammen. Wurdest du aber, okay. Ja. Weil ich weiß das von mir auch und deswegen hätte ich jetzt gedacht, ne, vielleicht, dass ich das deswegen so genießen kann, aber nee, dann.
Nee, ich wurde als Kind, meine Mama hat immer Pizzamassage mit mir. Vielleicht kennt das eine oder andere. Aber wir haben immer Pizzamassage gemacht und das fand ich total super. Ich weiß auch nicht, wann und wie. Und warum. Also ich würde es auch gerne genießen, aber ja.
Ja, stimmt. Ja. Okay. Hast du denn einen Dankbarkeitsmoment von deiner Woche?
Ja, also ich habe die letzten Tage immer wieder drüber nachgedacht. Ah, Dankbarkeitsmoment der Woche, Dankbarkeitsmoment. Und mir ist ganz, ganz lange gar nichts eingefallen, weil ich muss ehrlich sagen, die Woche war so vollgepackt und stressig und wir fliegen am Sonntag in den Urlaub und ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Und dann habe ich vorhin, kurz bevor wir die Folge aufgenommen haben, bin ich nochmal in mich gegangen und dachte, okay, vielleicht bin ich einfach dankbar für mein Organisationstalent, dass ich es schaffe, so viele Dinge in dieser Woche unter einen Hut zu kriegen, ohne komplett durchzudrehen.
Also vielleicht. Und selbst wenn. Ja, und selbst wenn es so wäre, dass auch einfach mal einem alles zu viel wird und alles stressig ist, dann ist das ja auch okay, ne? Aber finde ich cool, dass du da noch was Gutes draus ziehen konntest. Ja.
Und bei dir?
Ja. Bei mir ist es tatsächlich auch eher so ein, in Anführungszeichen, kleiner Alltagsmoment, der ja manchmal aber auch ganz viel bedeuten kann. Heute ist die Sonne rausgekommen und ich habe die Terrassentür aufgemacht und habe Sonne in mein Gesicht strahlen lassen. Und Sonne getankt, genau. Ist ja zu der grauen Jahreszeit doch recht selten. Und ich habe dann erstmal meinen Mann gefragt, ob das Vitamin D auch durchs Fenster durchkommt. Und dann sagte er glaubt nicht so viel. Dann habe ich gesagt, gut, Terrassentür auf. Und war auch viel angenehmer, das nicht durchs Fenster durchzuhaben. War echt schön. Da war ich dankbar für ein bisschen Sonne.
Das ist ein schöner Dankbarkeitsmoment.
Ja, gut, dann würde ich sagen, wir wünschen alle Amanda einen wunderschönen Urlaub.
Danke.
Habt ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.